Meine Damen und Herren, Sie sehen, ich habe eine lange Vorgeschichte. Ich erinnere mich genau noch, als diese Anfrage von Helmut Schmidt kam, dass wir ihn unterstützen sollten in dem Bau der Kernkraftwerke, die damals in Deutschland also von der Bevölkerung abgelehnt wurde. Die wenigsten wissen, dass es eigentlich die Atomkraft war, die den Deutschen sozusagen gelernt hat, dass sie eine Stimme haben. Das hat uns eigentlich demokratisiert. Da hat man sich geübt und hat also festgestellt, es geht eigentlich, man kann die anderen beeinflussen. Und es ist auch richtig, dass ich das nicht unterschrieben habe, aber so heroisch war es eigentlich überhaupt nicht. Es war für mich so klar, dass man es nicht machen sollte. Gerade deshalb, kann man vielleicht die Verstärkung ein bisschen runter machen, die Rückkopplung ist zu groß, nicht? Wenn man eine Rückkopplung hat, dann haben Sie so ein Beispiel, wie man in einen Teufelskreis reinkommen kann, dass im Hintergrund irgendjemand murmelt, an dem man gar nichts ändern kann. Auch wenn hier ein anderer spricht, es murmelt immer weiter. Ja? Wie? Ja, also das, sehe ich, das kann ich nicht sehen, ob, also nicht hören, ob Sie das hinten verstehen. Also ich bin nicht gewohnt, so einen Lutscher vor mir zu haben, aber ich will es probieren. Ja, dass es gar nicht so heroisch war. Wenn man, als ich zu Teller kam, wusste ich gar nicht, dass er was mit Bomben zu tun hatte, sondern ich wollte einfach, in Berkeley habe ich ein Stipendium bekommen und ich habe mich entschlossen, ich möchte auch meinen Doktor machen und nicht in Heidelberg. Und haben nach einem Doktorvater gesucht, aber das war damals schwer, weil die einen großen Beschleuniger gebaut haben in Berkeley. Und die ganzen berühmten Physiker aus ganz Amerika sind nach Berkeley gekommen mit ihren Leuten, um, da ging es um Antimaterie, um auch unter den Ersten zu sein, diese Antimaterie eben zu entdecken. Und ich interessierte mich auch für die Antimaterie. Und ich habe dann keinen Doktorvater gefunden. Und dann hieß es, ja, da ist aber gerade ein Professor angekommen vor 3 Wochen aus Chicago. Frank, sind den doch. Und wie heißt er das? Der hieß Edward Teller. Hat für mich nichts gesagt. Jemand, der mit Oppenheimer zusammengearbeitet hat, das machte mir für mich das verständlich. Dann habe ich ihn getroffen, habe festgestellt, dass er ein Schüler von Werner Heisenberg war, 1930 in Leipzig, seinen Doktor gemacht hat. Dann dachte ich, ja, das ist es ja genau. Ich wollte ja mit jemandem arbeiten wie Heisenberg. Und das hatte wieder die Vorgeschichte, dass am Ende des Krieges, ich bin ja noch ein Kriegskind, also noch eingezogen worden, damals hat man die 15-Jährigen ja noch am Schluss auch noch mit Panzerfäusten ausgestattet, um die Alpenfestung zu verteidigen. Können Sie sich gar nicht vorstellen, was das für eine schreckliche Situation war. Und man war entsetzt dann hinterher, wie das alles so schrecklich war. Und war ganz entsetzt, wie man eigentlich wieder Fuß fassen konnte. Ich war ungeheuer deprimiert, nicht? Man hat seine Jugendzeit eigentlich geopfert, immer nur Bunker gegraben, wo für Luftschutz und so fort. Und am Schluss war man also der große Kriminelle, nicht? Der nun an allem schuld sein sollte. Ich habe also überhaupt nichts mehr verstanden. Und in dieser Situation hatten wir eine Jugendbewegung, ohne mich Bewegung hieß das. Wir glauben keinem Erwachsenen mehr, außer wir können das selber überblicken. Und wenn man das sich vornimmt, dann kommt man da darauf, dass das Einzige, was einem hilft, dass man Physik machen muss, weil da kann man ja selber nachrechnen, ob stimmt oder nicht stimmt, ja. Dann braucht man nicht Erwachsene eben zu fragen. Und damals kam dann, das war, Mitte 1946 kam Heisenberg aus seiner Gefangenschaft aus England zurück und hat einen Vortrag gehalten und hat gesagt, Leute, wir müssen die Wissenschaft zur Grundlage von allen machen. Das ist etwas, wo sich auch Leute von anderen Meinungen verständigen können, eindeutig. Ja? Na, ich dachte, das ist jetzt wunderbar. Also ich will also Physik machen. Und dann habe ich in der Volkshochschule habe ich einen Kurs dann gemacht über diese Physik von Heisenberg, wo es hieß, kein Mensch versteht die. Ich habe sie auch nicht verstanden. Aber es war so interessant. Etwas, was man nicht versteht, das hat mich wirklich angezogen. Ja? Also das zu lernen, das war also mein Traum. Heisenberg, zu dem will ich, zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, aber auf eine Art und Weise, wo man mit der Antwort nicht zufrieden ist, weil es keine Antwort gibt. Ja, das war also noch interessanter. Nun kam ich zu dem Schüler von Edward Teller und ich dachte, ja, also habe ich jetzt genau denjenigen, den Philosophen, Physiker, mit dem möchte ich das machen. Ein paar Monate drauf muss ich erleben, dass die plötzlich im Institut mit Sekt was gefeiert haben. Ich sage, was feiert ihr? Ja, wir haben einen Jungen bekommen. Also wir haben einen Jungen bekommen. Ich sage, wer ist der Vater? Ja, wir alle. Da sagt, das müsst ihr mir erklären, wie das geht. Das hast du es nicht in der Zeitung gelesen. Und das war die Explosion der Bikini-Bombe. Nicht die Wasserstoffbombe, die erste, die Fusionsbombe, die also da detonierte und so schrecklich detonierte, das haben Sie wahrscheinlich da gehört, also doppelt so stark war, dass es so viel zerstört hat. Und ich war also entsetzt, dass ich nun genau dort wieder gelandet bin, von dem ich wegbleiben wollte, nicht wieder mit dem Krieg zu tun haben. Und genau das Gebiet, das einen interessiert, das zeigt es sich, ist nun ein Instrument, wie man eine Waffe machen kann, die noch schrecklicher ist als Hiroshima, Nagasaki. Ein weiteren Faktor 1000, also das sind ja kleine Bömmchen, die Hiroshima, Nagasaki Sachen. Und das hat mich so entsetzt. Und ich habe dann Edward Teller auch gleich gefragt, warum bauen Sie überhaupt noch Bomben? Ich war außer mir. Ja? Und er sagte, Hans-Peter, sieh mal, wir sind in einer einmalig guten Situation im Augenblick, dass wir jetzt den Frieden auf Erden für immer garantieren können. Denn wenn der Beste gleichzeitig der Militärstärkste ist, ja, und auch die Fähigkeit hat, in Zukunft doppelt so stark zu sein wie der Rest der Welt, dann haben wir einen garantierten Frieden. Und Sie können sich vorstellen, ich war sprachlos, dass so ein erwachsener, kluger Mann so einen Unsinn redet, ja. Und da habe ich gesagt, also haben Sie jetzt einen Witz gemacht oder war das ehrlich? Nein, ehrlich. Ich komme jetzt gerade aus Deutschland, erzählen Sie mir sowas. Wissen Sie, es erinnert mich, dass ich sowas schon öfters gehört habe. Oh, sagt er, die haben mich missverstanden. Ich habe gesagt, wenn der Beste gleichzeitig der militärische Stärkste war, ich sage, genau das ist es. Der Stärkste, der glaubt immer, er ist der Beste. Und eigentlich sollte ich sagen, jetzt, weil ich Ihr Schüler bin, bin ich jetzt auch unter den Besten. Nicht, weil Sie ja diese Bombe gebaut haben. Na, sagt er, Sie sind zu naiv. Das war also mein Anfang mit Edward Teller. Aber ich bin nicht von ihm weggegangen. Und das hat mir viel geholfen. Es war für mich ein Beispiel, wenn man so jemand hat, den ich eigentlich geachtet habe. Als Mensch hat er mir gut gefallen. Aber wir haben total andere Meinung gehabt. Wir haben zusammen musiziert und so fort. Aber es ist ganz wichtig, mal in die Denke von einem anderen reinzukommen. Es hat mir viel geholfen, weil mit allen Gesprächen, die über Kernenergie oder Kernreaktoren gehen, da konnte keiner mir sagen, ich würde nichts davon verstehen, weil ich habe gesehen, wie die Sache ist. Ja. Nicht? Also das war eine ganz wichtige Erfahrung. Und ja, und ich war gar nicht heldenhaft, dass ich das nicht unterschrieben habe, weil ich habe mit ihm dann vier Jahre praktisch zusammengearbeitet, nicht zusammengearbeitet, aber wir haben uns immer wieder gestritten, jeden Tag. Und es war gut zum Streiten, ja, es war also herrlich gut. Wir haben uns dann oft angeschrien, aber das hat dazugehört. Ich habe damals dann, als man hörte, dass ich nicht unterschrieben habe, habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt, weil ich war Direktor des Instituts nach Heisenberg, der ja den Reaktor gebaut hat während des Krieges, weil er auch gedacht hat, ja, also wenn schon, die Physik ist gut, aber man kann sie schlecht anwenden und man kann sie gut anwenden. Und wenn wir zeigen, dass wir das Energieproblem der Menschheit lösen, dann sind wir wieder aus dem Schneider heraus. Dass ich gesagt habe, also ihr denkt an das Falsche. Und in diesem Artikel, den ich damals geschrieben habe, da habe ich auch gesagt, ich bin ganz gegen die Kernenergie, auch für die sogenannte friedliche Nutzung. Weil es uns in die Situation bringt, von einem Alkoholiker, der glaubt, wenn er eine Schnapsfabrik einheiratet, dass er sein Problem lösen kann. Ja, und ich sage, ich weiß auch nicht, was nach den fossilen Brennstoffen, wenn die zu Ende sind, wir machen. Aber eins ist klar, wir müssen runter von diesem Energieniveau. Es ist nicht nur, dass wir dann keine Rohstoffe mehr haben, aber wir zerstören durch den Riesenumsatz von Energie, zerstören wir auch die ganze Natur. Und hier ist eigentlich, liegt es auch, wenn ich jetzt hier, wie können wir in Zukunft leben? Das ist also nur ein Problem. Aber von mir werden Sie ein bisschen etwas hören, warum es aufs Ganze ankommt. Wir müssen noch eine Stufe tiefer gehen, um zu segnen. Es geht nicht nur um uns Menschen, sondern es geht um viel größere Dinge. Dass wir können viel mehr zerstören als nur uns selber. Und das war mir einfach klar. Und ich war so involviert in das Erlebnis des Krieges, dass ich gesagt habe, ich muss mein Leben einfach einsetzen, damit nie wieder ein Krieg möglich ist. Und das war eigentlich die ganze Richtung, warum ich eigentlich dann auch in dieser Richtung etwas gemacht habe. Ich war bei Pugwash, da sind also dann die ganzen Atombombenbauern der ganzen Welt zusammenkommen, die Russen, die Engländer, die Franzosen, und die haben gesagt, wir müssen den Atomkrieg verhindern. Also alle, die Bomben gebaut haben, die waren alle, als sie jünger waren, noch Freunde und haben bei Niels Bohr zusammengearbeitet und so fort. Und dann haben sie die Bomben in verschiedenen Ländern gebaut und jetzt waren die Gegner zueinander. Das war also diese ganze Situation. Und da will ich nun etwas sagen. Ich habe dann hinterher auch mit Heisenberg gearbeitet. Ich muss das abkürzen, sonst kommen wir nicht eigentlich zu dem, was ich eigentlich reden sollte. Ich bin wirklich bei Heisenberg gelandet am Schluss, nachdem ich also von Berkeley weg bin. Und derjenige, der mich in die Situation versetzt hat, war Franz Josef Strauß. Der hat nämlich Teller besucht, als er Verteidigungsminister wurde, und hat also gefragt, wie kann ich sehr schnell etwas über Kernphysik lernen? Und dann hat Teller gesagt, da müssen Sie jemanden haben, der also sich Kernphysik auskennt. Da sitzt Herr Dürr da. Ich frage Sie doch, ob er nach Deutschland zurückkehrt. Ja, ich sage, ich komme sowieso zurück, ja. Aber ich möchte noch ein Jahr lang bleiben. Ja, sagt der Franz Josef Strauß, ich zahle Ihnen noch ein Jahr lang Amerika, wenn Sie zurückkommen. Dann kommen Sie zurück. Ja, ich sage, ich möchte mit Werner Heisenberg arbeiten. Dann war Strauß sofort einverstanden, weil er kannte nur den Heisenberg, der den Reaktor baute und nicht den Philosophen. Ich wollte selbstverständlich zu dem Philosophen kommen. So passiert es manchmal, ne, die ganzen Ablauf. Ja, ich habe mit Heisenberg dann wirklich 50 Jahre, nein, ich habe nur 20 Jahre mit ihm gearbeitet, aber ich habe mit Heisenberg, also das, was ich in der Volkshochschule eigentlich lernen wollte, das, was ich nicht verstanden habe, das ist geblieben bis zum heutigen Tag. Aber ich habe verstanden, warum ich es nicht verstanden habe und weil es nicht verstehbar ist. Und das will ich Ihnen auch gleich sagen, um zu sehen, in welcher Stimmung ich war. Es ist eine ganz hervorragende Geschichte, ja. Ich habe wirklich 50 Jahre über Materie gearbeitet, was die Welt im Innersten zusammenhält, ja. Auch die ganze Dynamik. Also für mich ist ein Atomkern etwas ganz Großes. Immer weiter runter, immer weiter fragen, ja, nicht? Und wenn die meisten mich dann fragen, und was ist dann eigentlich das Interessante gewesen, was herausgekommen ist, dann sage ich, das ein bisschen falsch, aber so kann ich es kürzer ausdrücken, dass wir festgestellt haben, dass es Materie gar nicht gibt. Wir sagen, oh, der arme Kerl, 50 Jahre hängt an sein Leben hin von etwas, was gar nicht gibt, ja? Ja, es ist nicht armer Kerl gewesen, ja? Weil das ist eben das Wesentliche gewesen, dass wir festgestellt haben, die Vorstellung, die wir heute von der Welt haben, unser Weltbild, das ist altmodisch, das ist 19. Jahrhundert. Und die große Änderung kam wirklich mit den Arbeiten von Heisenberg 1925 zustande. Absolut paradox, nicht glaubfähig und so fort. Aber wenn man gesehen hat, wenn man dahinter guckt, dann kommt ein anderes Weltbild zustande, das also so fantastisch ist, ja, dass man sagt, endlich ist die Revolution eingetreten, die hier nicht einmal aufgeführt ist. Das ist die eigentliche Revolution. Diese neue Physik, die da gestanden ist, die Quantenphysik heißt, ist eine ganz schlechte Sache. Ist eine mehr holistische Physik. Ja. Die hat eigentlich unser Bild von der Welt total verändert. Aber wir haben keine Konsequenzen daraus gezogen. Weil die sagen, es ist so paradox. Und wenn es so wäre, dann könnte es ja sein, dass wir nie die Welt in den Griff bekommen können. Ja, und ich dachte, Gott sei Dank. Ja. Die anderen sagen, schrecklich. Und deshalb wollte ich ein bisschen tiefer ansetzen und aber auch nicht zu sehr, ach, das ist jetzt nur über dieses Buch, über warum es ums Ganze geht. Und da ist auch dieser erste Teil mit drin, wo Sie etwas über meine Vergangenheit gesagt haben, warum wir Verantwortung übernehmen müssen. Es war eben am Ende des Krieges. Ich habe die Verantwortung, dass es keinen Krieg mehr gibt. Und dann fragt man, woher nimmst du eigentlich diese Arroganz zu sagen, warum bist du eigentlich verantwortlich für das? Warum heißt, was heißt eigentlich, wenn man Verantwortung überhaupt übernehmen will? Das ist das alles nicht ganz wichtig. Ja, es geht hier, ich will jetzt zunächst mal sagen, was wir im Auge haben müssen, ist, was wir Nachhaltigkeit nennen, als die Herausforderung. Ich sage, wenn wir wieder einen Krieg bekommen, dann haben wir keine Zukunft. Aber nicht nur wir haben keine Zukunft, sondern auch ein Großteil von dem, was hier als Lebewesen auf der Erde dieses Niveau erreicht haben. Und deshalb will ich aber gleich sagen, das Wort Nachhaltigkeit ist kein gutes Wort. Es geht eigentlich an dem vorbei, was man eigentlich zum Ausdruck finden will. Es ist eine Übersetzung von Sustainability, wie es die Engländer genannt haben. Ich weiß noch genau, das war 1990, als wir in Leipzig in dem Keller, na, wo der Goethe da war, Auerbachs Keller, zum ersten Mal mit den Leuten zusammen waren und gesagt, wir brauchen auch eine deutsche Übersetzung für Sustainability. Also die Fähigkeit to sustain, dass es bleibt, wie es ist. Ja, es ist also furchtbar langweilig. Nicht, also das können Sie jungen Leuten nicht sagen. Wir sagen, Nachhaltigkeit ist das Allerwichtigste. Ihr müsst alle Anstrengungen bleiben, dass alles bleibt, wie es ist. Also da würde ich überhaupt nicht mitmachen. Ja? Und der Grund liegt darin, dass in dem Wort Nachhaltigkeit nicht drinsteckt, dass man auch weiß, was jetzt da ist, ist nicht nur die tote Materie, mit der sich ja die Wissenschaft hauptsächlich befasst, nicht, wo alles so gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern dass eine Welt ist, wo alles lebt, Vitalität und Produktivität, Robustheit und all das wollen wir eigentlich behalten. Und das bedeutet dann, nachhaltig heißt, dass man diesen Prozess unterstützt, so dass die beste Übersetzung ist, das Lebende lebendiger werden lassen. Und dann auf einmal ist es doch eine Aufforderung, die einen anspornt. Wir wollen es nicht beim Alten lassen, sondern die Entwicklung des Lebendigen auf dieser Erde, vor 3,5 Milliarden angefangen, ja, die ist bis zum Menschen gekommen. Kein Mensch versteht, wie man aus einer chemischen Brühe nach 3,5 Milliarden Jahren, das sieht lang viel Zeit aus, so etwas Komplexes hinbekommt wie ein Menschen. Ein Gebilde, das so unwahrscheinlich ist in der Zusammensetzung, dass die Wahrscheinlichkeit so nullig ist, dass ich gar nicht diese Nullen hier auf dieser Erdoberfläche unterbringen kann, wenn ich sie hintereinander schreibe. Ja? Also das ist eigentlich, was sofort hier kommt. Und jetzt will ich Ihnen ganz kurz sagen, warum der Unterschied zwischen dem Unbelebten und dem Belebten so wichtig ist und warum die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, sich bisher eigentlich nur mit dem Toten befasst hat. Wir sind im Augenblick in dem Zustand, dass nun die Lebenswissenschaften auch diese exakte Wissenschaft durchführen wie die Physik, ja. Aber die Physik selbstverständlich gezeigt hat, wir sind an eine Grenze gestoßen, die nicht daran lag, dass ich es nicht mehr verstanden haben kann, dass wir eine ganz andere Sprache eben brauchen, um das auszudrücken. Nun, das Charakteristische des Unlebendigen ist das Folgende. Die Aussage, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, kein Mensch versteht das, aber einfacher ausgedrückt heißt es, in Zukunft passiert das Wahrscheinlichere wahrscheinlicher. Mein Gott, ist das eine Neuigkeit, ja? Dass das Wahrscheinliche in Zukunft wahrscheinlicher ist. Also tautologischer geht's wirklich nicht, aber es ist nicht trivial, ja? Es hat nämlich die große Konsequenz, Sie erleben das alle bei Ihrem Schreibtisch, am Morgen ganz schön, alles geordnet, Mittagszeit schon ein ziemliches Durcheinander, am Abend ein Saustall auf Ihrem Schreibtisch. Es geht immer nur in der Richtung von Unordnung und nie umgekehrt. Dann legen Sie schlafen und glauben, die Nacht ist das Gegenteil wie der Tag. Es wird, wenn ich aufwache, wird es sich umgekehrt haben, er ist wieder aufgeräumt, er ist nicht aufgeräumt. Ja? Das heißt, das ist eben das Charakteristische. Und dann verstehen wir noch weniger, warum in dieser Abfolge von 3,5 Milliarden Jahren das, was halbwegs geordnet war, nicht noch ungeordneter war. Ja? Und wir wissen, wir können den Schreibtisch auch in Ordnung bringen, aber wir brauchen eine ordnende Hand. Eine ordnende Hand bedeutet aber, das ist eine Hand, die sich also ordentlich bewegen muss. Ja? Aber wenn es sich bewegt und ich nehme das Blatt dann auf, ja, und lege es ab, geordnet. Ich nehme das nächste Blatt auf, ich lege es ab, geordnet. Dass es immer noch ungeordnet ist, das Wichtigste ist dabei, dass ich mal angucke, was ich eigentlich ordnen will. Ja? Erledigt rechts ablegen, unerledigt links. Dann komme ich zu einer höheren Ordnung. Ja? Also an diesem Punkt sehen wir, die Wissenschaft kann nicht verstehen, wie wir gegen den Strom schwimmen können, von der Unordnung zur Ordnung. Die Energie ist dazu notwendig, aber es kommt noch dazu jemand, der Entscheidungen fällt. Und das ist eben der Unterschied zu dem Belebten. Das ist eine Tour, die von der Unordnung zur Ordnung geht. Und das müssen wir irgendwie verstehen, gegen den Strom zu schwimmen. Und wir sind Teil doch der Lebendigen. Also muss unsere Aufgabe sein, weiter gegen den Strom zu schwimmen und nicht sozusagen sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt tue ich einfach so, als ob ich unbelebt wäre und dann geht alles wieder zurück in die Unordnung. Ja? Also deshalb ist das ganz wichtig in diesem Fall. In diesem Fall sehen Sie sofort, dass die Unterscheidung des Menschen und der Natur anders ist hier. Der Mensch ist Teil der Natur, sondern wir unterscheiden mehr zwischen den Lebenden und den Unbelebten. Und Sie werden hinterher sehen, dass selbst diese Unterscheidung willkürlich ist. Ich will Ihnen zeigen, dass in der neuen Auffassung es das Unbelebte überhaupt nicht gibt, sondern es ist nur erscheint in Formen, die so aussehen, dass sie unbelebt werden. Aber wenn sie in der lebenden Form sich ausdrücken, dann kommt etwas zum Ausdruck, was eigentlich im Grunde angelegt ist, das mit dem Ganzen eben zu tun hat. Und das sind wir, in gewisser Weise spielen da eine große Rolle. Ich wollte es nur sagen, dass wenn wir heute über die Nachhaltigkeit sprechen, wir doch immer dieses Drei-Säulen-Modell annehmen, dass es sozusagen eine ökonomische Nachhaltigkeit gibt, dann gibt es eine für die Gesellschaft, die mit dem Sozialcharakter zu tun hat, und dann noch die ökologische, ja. Und wir sagen, zunächst müssen wir uns für die Ökonomie kümmern und wenn wir noch Geld übrig haben, dann stellen wir es der Gesellschaft auch zur Verfügung, dann denken wir auch, das sollte halbwegs sozial sein. Und dann, wenn noch Geld übrig blieb, naja, dann müssen wir auch der Natur was Gutes tun, damit sie nicht beleidigt ist. Ja, so ähnlich. Ja, ist gerade umgekehrt. Wir müssen zuerst die Grundlage, das ist, was wir mit der Ökologie in Zusammenhang bringen. Das ist der erste, der Grundstock, auf den aufgebaut dann das Lebendige entsteht und dann die Gesellschaft und dann sind wir ein Teil der Gesellschaft. Und das ist also, was wir nicht so gut verstehen. Das hat mit der Bewertung zu tun. Das Wertsystem, das in der westlichen Zivilisation eine Rolle spielt, ist total verschieden von dem Wertsystem, das wir in der Naturwissenschaft feststellen. Wert in der Naturwissenschaft ist, das Geordnete hat einen höheren Wert als das Ungeordnete, weil das Geordnete immer leicht ins Unordnung rübergeht, aber nicht umgekehrt. Und das Wertvollere ist doch, was also schwerer zu erreichen ist und nicht, was also automatisch passiert. Wir haben heute einen Wertbegriff, das von der Realwirtschaft ausgeht, was überhaupt nicht die Beziehungen zum Rest der Natur in Betracht zieht. Und deshalb hier umgeht, als wären wir sozusagen die Einzigen, die hier auf der Erdoberfläche bleiben. Nun, es ist diese Abheben von der übrigen lebendigen Welt, die uns zu einer Ansicht geführt haben, einer realen Ansicht, einer realen Welt, die zu all diesen Übertreibungen geführt haben, wo also Naturwissenschaftler alle also Sweet Problems nennen sie ein Problem, wenn man etwas machen kann, was noch niemand vorher hingekriegt hat. Diesen Wettlauf, dass wir dann etwas produzieren, was überhaupt nicht das Lebendige fördert, sondern es in Gefahr eben bringt. Nicht? Und das war wichtig, der Russell-Einstein-Manifest 1955, das war ein Jahr, nachdem also die Bikini-Bombe explodiert ist, dass Einstein und Russell gesagt haben, jetzt müsst die Menschheit erkennen, entweder sind sie dran oder die Bombe, aber beides geht nicht zusammen. Und wir haben uns nicht drum gekümmert. Und einige von uns hat eben dann doch an diesen Sachen gearbeitet. Der Punkt ist, dass die neue Einsicht, die man braucht, ist verbunden mit der ist wichtig, damit wir diese Problematik eben lösen. Weil es sich herausstellt, das, was zu diesen großen Bomben geführt hat, kann man nicht mehr verstehen mit der alten Physik, sondern man braucht eben die neue Physik. Also leider Gottes, ja. Aber auch die ganze Mikroelektronik, die wir heute benutzen, geht nur mit der neuen Physik, nicht? Und auch die moderne Chemie. Das heißt, das führt aber dazu, dass wir auf diese Weise eine Verbindung bekommen, dass die Naturwissenschaften auf einmal mit den anderen, nicht die Physik, auch mit den anderen Wissenschaften einen viel engeren Kontakt bekommt. Und nicht nur die Naturwissenschaften unter sich, sondern auch die Naturwissenschaften, die Geisteswissenschaften, die bekommen eine ähnliche Struktur. Und nicht nur das, auch die religiöse Betrachtung der Welt passt auf einmal herein, aber nicht in dem Sinne, dass man ihn das aufbürdet, was die Naturwissenschaft bisher gefunden hatte, sondern umgekehrt, dass wir sozusagen etwas Boden verloren haben, eine viel größere Welt eben hier gesehen haben. Ich sage oft, wir sind in einer schizophrenen Situation. Wir denken immer noch 19. Jahrhundert, so als ob wir die Welt beherrschen könnten, wenn wir genügend wüssten. Ja? Falsch. Ja? Die jetzige Technologie, die braucht aber schon die neue Betrachtungsweise, die sagt, das geht überhaupt nicht, die wenden wir an, aber wir glauben nicht daran, an die Grundlagen von dem, obwohl es richtig ist, sonst könnten sie das gar nicht bauen. Und jetzt wollen wir im 21. Jahrhundert falsche Denke und neue Technologie und hoffen, dass es eben zusammengeht, und das geht einfach schief. Nun, das will ich also überspringen. Und ich will nun kurz etwas sagen über, was wir eigentlich unter Welt verstehen. Die Welt ist wieder ein anderes Wort. Wir haben sehr viele Worte, Universum, Welt, Kosmos, Wirklichkeit und so fort. Die Welt ist die vom Menschen wahrgenommene Welt, ja. Das ist die, die wir haben, und die steht uns sozusagen gegenüber. Und wir wissen, dass die eigentlich nicht ausreicht, ja, weil wir erleben mehr, als wir begreifen. Alle sagen, ja, ist klar, wir erleben mehr, als wir begreifen, weil wir noch zu dumm sind, ja, erleben wir mehr, aber wir müssen deshalb noch mehr Wissenschaft betreiben, damit wir auch alles begreifen in diesem Fall. Jetzt wird sich herausstellen, das ist nicht der Fall. Das heißt, was wir erleben, ist wirklich, wirklich, ist reicher als das, was wir begreifen können. Das Begreifen ist nur ein verkrüppeltes Abbild von einer Wirklichkeit. Wirklichkeit ist ein viel besseres Wort. Von Meister Eckhart im 14. Jahrhundert eingeführt. Es ist das, was sich ständig wandelt. Und an das müssen wir gewöhnen. Nicht, dass wir begreifen. Das, was wir begreifen, ist statisch. Und indem wir es begreifen, erwürgen wir das Wichtigste, nämlich die Lebendigkeit davon. Wir müssen wieder die Wirklichkeit wieder nehmen und dürfen uns nicht mit der Realität eben zufrieden geben. Das nur nebenbei, nicht? Wir fangen immer an, dass wir etwas glauben, weil wir etwas erlebt haben, aber wir können es nicht erklären. Die Wissenschaft ist bemüht, das, was in dem roten Kreis ist, alles nach rechts kommt, damit man es in Wissen verwandelt, das man auch beherrschen kann, weil man es auch ausdrücken kann in der Sprache, in dem, die wir also täglich sprechen. Und genau dieser Übergang ist das der gefährliche. Ich weiß auch, dass wenn ich sozusagen als Gläubiger etwas empfange, bin ich in einer anderen Situation, als wenn ich als ein Wissender das anwende. Und ich kann entweder dem einen oder nur in dem anderen Zustand sein, und das ist wie dieses Bild, dass sie doppelt sehen können. Entweder sie sagen, da unterhalten sich zwei, oder andere sagt, nein, da ist einfach eine Vase. Und jetzt können sie, die springen immer hin und her. Das sind zwei verschiedene Sichtweisen, wo das eine keine Antwort braucht und das andere, das sagt, ich habe es eigentlich begriffen, da reden zwei Menschen miteinander. Nun, hier will ich noch ein anderes Bild einführen, um Ihnen zu zeigen, wo sozusagen es schiefgegangen ist, dass wir auf die falsche Fährte gekommen sind. Wenn wir mit der Wirklichkeit anfangen, als etwas, das sich dauernd wandelt, dann kann man immer noch von Unterscheidungen reden und sofort Subjekt und Objekt. Aber was wir dann machen ist, dass wir sagen, wir wollen Aussagen machen, die nicht von dem Beobachter abhängen, die objektiv sind. Und das heißt für uns, das ist die eigentliche Wahrheit, die man objektivieren kann. Aber objektivieren, weitergetrieben, nicht nur unterschiedlich vom beobachteten Subjekt, sondern ein Objekt, das ich auch noch von mir abtrenne. Ein guter Wissenschaftler, der redet über etwas, wo er sich vollkommen als Person rausgezogen hat, damit er die Wahrheit wirklich sieht und nicht durch seine privaten Gefühle hier verbogen hat. Er schneidet also hier rechts unten das Subjekt von dem Objekt durch. Das isolierte Objekt ist das Ding und das Ding ist das lateinische Res, das ist die Realität. Mit diesem Schritt haben wir die Wirklichkeit getötet. Das, was lebendig noch in der Wirklichkeit an der Wandel, das haben wir rausgeschmissen und haben gesagt, das kommt hinterher. Wir wollen erst mal sehen, das, was wir begreifen können. Und da kommt die Statik herein und das ganze Lebendige ist dabei heraus. Und das ist immer noch, was wir in der Schule lehren. Nur das, was wir begreifen können. Und wenn wir es nur erleben, dann müssen wir halt noch mehr schuften, um auch das erklären zu können. Geben Sie es auf. Am Schluss kommen Sie zu dem Schluss. Was Sie erklären wollen, ist falsch. Sondern wenn Sie es erklärt haben, haben Sie es so abgetötet, dass es aussieht, Sie haben es begriffen. Das ist einfach das klassische Weltbild in diesem Fall und auf das will ich nicht eingehen. Warum wir immer, wenn wir die alte Physik machen, wir fangen an, was ist, was existiert, ja? Und jetzt also Wirklichkeit mit Realität betrachten und die anderen Eigenschaften hat etwas mit der Bewegung dann von dieser Materie zu tun, die sich selbst eben nicht verändert. Und das hat dazu geführt, dass auf diesem Grunde die Wissenschaftler heute noch ganz, ganz überzeugt sind, dass wenn sie nur genügend Geld kriegen, dass wir alles eines Tages auch erklären können, sodass wir, was wir erleben, auch wirklich auch begreifen können. Und Edward Wilson ist ein Zoologe dort, er hat in einem wunderbaren Buch, ich finde, es ist wirklich fantastisch, auch gut zu lesen, Die Einheit des Wissens, die deutsche Übersetzung. Da steht aber ein Satz drin, das charakteristisch ist für unsere Haltung. Das heißt, ohne Instrumente sind Menschen in einem kognitiven Gefängnis eingesperrt. Sie sind wie intelligente Fische, die sich über die äußere Welt wundern. Sie erfinden geniale Spekulationen und Mythen über den Ursprung der sie einschließenden Wassers, über die Sonne und den Himmel und die Sterne über ihn und über den Sinn ihrer Existenz. Aber alles ist falsch. Sie irren sich immer, weil die Welt zu weit weg ist von ihrer täglichen Erfahrung, um bildlich einfach erfasst zu werden. Er hat recht, klar. Aber mit dem ersten Satz hat er nicht recht. Er sagt, ohne Instrumente. Er hat Instrumente. Er sieht es selbstverständlich so, wie es eigentlich ist. Aber er sitzt auch in einem Gefängnis. Und das Gefängnis noch viel enger als derjenige, der nie Wissenschaft betrieben hat. Weil er gar keine Aufmerksamkeit hat mehr für die Natur um sich herum. Sondern er hat dieses Gebiet und da ist er wahnsinnig klug. Und er nennt dieses kleine Gefängnis, dass er nun bessere Einsicht hat, ja? Und das stellt sich einfach heraus, nicht? Dass also, wenn wir Naturwissenschaft betreiben, dann müssen wir Experimente machen. Und wir müssen mal sehen, da sind gewisse Bedingungen dran geknüpft, dass es ein gutes Experiment ist und so fort, nicht? Und ich verwende immer dieses Gleichnis von dem Ichthyologen, dem Fischsachkundigen, der Leben im Meer beschreiben will und zu den zwei Gesetzen der Ichthyologie kommt. Alle Fische haben Kiemen. Zweites Grundgesetz, alle Fische sind größer als 5 Zentimeter. Bei jedem Fang hat er diese Regelmäßigkeit erkannt, ja. Und da trifft er seinen Freund, den Philosophen, der sagt, also pass auf, alle Fische haben Kiemen, jetzt hast du 2 Jahre gefischt, also der Ozean ist wesentlich größer, als was du dir angeguckt hast, es könnte sein, aber dein erstes, nicht einmal ein Gesetz, wenn du die Maschenweite deines Netzes gemessen hättest, sind 5 Zentimeter, kannst du einfach keinen Fisch fangen, der kleiner als 5 Zentimeter ist, ja? Ja, richtig, aber der Ichthyologe sagt, Herr Philosoph, ich bin Naturwissenschaftler und in der Ichthyologie ist ein Fisch definiert als etwas, was mich mit meinem Netz fangen kann. Was ich nicht fangen kann, ist kein Fisch. Das ist ein bisschen die Haltung des Wissenschaftlers. Das Netz ist in diesem Fall, dass wir Bedingungen aufstellen müssen, was ein gutes Experiment ist, aber was viel einschränkender ist. Naturwissenschaft muss arbeiten damit, dass wenn ich etwas analysiere, zerlege, dass ich dann der Wahrheit näher bin, als wenn ich es nicht zerlege. Ja? Das kann man Menschen sofort sehen, wenn sie ihn ganz fein zerlegen, bis die Zellen da aufgereiht liegen und sie sagen, sie haben jede Zelle verstanden, haben sie keine Ahnung, was ein Mensch ist. Ja? Weil das ist eigentlich alles verloren gegangen, als dem sie es auseinandergeschnipselt haben. Ja? Aber es ist auch so, wir müssen sehen, die Wissenschaft ist nicht so toll, wie man sich das vorstellt. Es ist nicht nur so, dass wir Dinge raussieben, sondern indem wir etwas ansehen, dass wir mogeln sogar, was wir gesehen haben, wird so abgeändert, dass es meinen Erwartungen entgegenkommt, damit ich nicht so viel Angst habe, wenn es immer wieder anders ist. Wieder was Neues. Nein, macht es gleich so, dass er nicht Angst hat. Ja? Nicht keiner von Ihnen hat einen schwarzen Fleck im Auge gesehen. Ja? Das Gehirn weiß es, wenn wir einen schwarzen Fleck im Auge sehen, dann sagen, da muss irgendwas mit meinem Auge nicht gut sein. Also wird es sofort übermalt. Und keiner von uns sieht den Fleck im Auge. Ja? Das Gehirn ist so geschickt, dass sie uns also diese Überraschung eigentlich wegnimmt. Ja? So. Das heißt, ich muss beim Experimentieren und bei unseren Beobachten, machen wir noch was anders. Wir nehmen die Welt, wie sie da sind, wie ein Fleischbrocken und steckt den in einen Fleischwolf rein. Also entschuldige mich von den Vegetariern. Ich brauche hier wirklich das Fleisch. Das hat eine Struktur, wenn ich es angucke, weil ich ja weiß gar nicht, was es genau vorher war. Ich stecke es da vorne rein. Und jetzt trieble ich es durch. Und jetzt kommen vorne die Würstchen raus und sagen, aha, die Welt ist aus Würstchen zusammengesetzt. Ja? Das heißt, wir haben etwas zerstört von der Struktur, aber wir haben es durch den Apparat, was für mich wichtig war, durchgedreht, zerkleinert und jetzt ist etwas rausgekommen und das hat überhaupt nichts mit der ursprünglichen Struktur zu tun. Das ist das Problem. Ja? Das heißt, wenn wir dann immer nur Würstchen zusammengesetzte Dinge sehen, liegt es, weil wir immer denselben Fleischwolf verwenden. Der andere hat einen anderen, dann kommen da Nudeln raus und dann fangen sie schon an zu streiten und sagen, nee, Nudeln ist das viel Tieferen und nicht eine Wurst. Ja? Nicht? So, und das ist sozusagen jetzt schon auch die ganze Geschichte. Dass wir also durch diese Methode, wie wir beobachten, eine Regelmäßigkeit hereinbringen, indem wir einfach nur die Dinge beschreiben können, die diesen Regeln folgen, ja, aber nicht, was in Wirklichkeit dahinter ist. Es ist nicht falsch, ich kann Ihnen am Schluss hinterher sagen, es ist nicht total falsch, also es ist nicht beliebig, was dann übrig bleibt, aber das Wesentliche, was mit dem Lebendigen zu tun hat, ging dabei verloren. Und da will ich Ihnen nun nur kurz sagen, was in der neuen Physik herauskommt. Wenn Sie nichts verstehen, seien Sie nicht deprimiert. Ja? Wenn Sie nichts verstehen, sind Sie der Wahrheit viel näher, als wenn Sie sagen, Sie haben es verstanden. Ja? Weil es gibt. Und das Wichtigste ist, was dabei ist, dass eben die Wirklichkeit ist keine Realität. Es ist keine dingliche Realität. Die Frage, was ist und existiert, das ist, was ist, ist sinnlos. Es existiert nur die Frage, was passiert. Weil der wesentliche Punkt ist, anstatt dass es Dinge gibt, gibt es im Grunde nur Zusammenhänge, Verbindungen, Beziehungen, Gestalt. Die Form ist wichtiger als das Materielle. Das heißt, es gibt kein Atom, als das letzte kleinste Teilchen, an dem sich herausgestellt hat, das ist nicht das letzte Ich, nicht, dass ich das sozusagen greifen kann. Nein, es gibt kein Atom. Es gibt nur, ja, es gibt kein Teilchen. Ich nenne es Passierchen. Es ist ein kleines Passieren. Das können Sie nicht greifen. Ja? Oder Wirks, ich nenne es auch Wirks. Ja? Die Welt ist aus Wirks zusammengesetzt, nur Dingen, die passieren. Und dann sehen Sie, wenn Sie keine Materie haben, haben Sie total andere Verhältnisse. Aber es kommt uns doch irgendwie auch bekannt vor, wenn Sie die alten Vorstellungen sich ansehen, dass man sagt, am Anfang war nur der Geist und die Kruste des Geistes wurde dann zur Materie. Ja, ja, es ist eigentlich immer noch der Geist. Oder es ist ein Faden, mit dem ich auf einmal einen Knoten mache und dann sage ich, komisch, wo ist der Knoten her? Ja. Es ist nur der Faden, der verknotet ist mit sich selbst. Aber ich habe eine andere Sprache für den Knoten als die, die die Knoten meines Netzes zusammenhalten. Ja? Im Grunde gibt es nur die Verbindung. Ja? Und wir haben große Schwierigkeiten, obwohl sie alle diese Erfahrungen machen. Wenn die einmal ein Handy benutzt, haben sie sich mal überlegt, mache ich manchmal aus Spaß, dass jemand fragt, der gerade telefoniert hat mit seinem Handy. Und da sage ich, ich warte, bis sein Gespräch beendet. Was haben Sie jetzt da gemacht? Ja, ich habe gerade mit meinem Freund in Paris telefoniert. Ich sage, wie kannst du das? Du hast doch keine Strippe. Ja, ich habe ein Handy. Ja, ich sage, sehe schon. Ja, aber ich meine, wie weiß Ihr Freund in Paris, dass Sie ein Handy haben? Ja, weil es ein Handy ist. Ja, ja? Ja, aber die meisten hören schon da auf, weil mehr wissen sie auch nicht, was dann passiert. Ja? Da sagen sie, ja, da wackelt irgend so was. Und dann, ja, aber das wackelt da in meinem kleinen Apparat. Das spürt mein Ohr vielleicht noch, aber sonst niemand mehr. Ja? Nee, aber dann wird ein Äther in Schwingung versetzt. Aha, schon besser. Ja? Das elektromagnetische Feld nennen wir es dann in der Physik. Ja, ja, und der geht zu meinem Freund und weckt den auf und sagt, das ist ein Gespräch. Ja, ja, schon ein bisschen komisch. Ja? Da sage ich, aber du hast doch Einstein gelesen. Er sagt, den Äther gibt es gar nicht. Das elektromagnetische Feld ist eine Formstruktur, die nicht auf Substanz aufgebaut ist. Es ist eine Welle, die kann nicht, Wasser ist gewellt, aber dass das Vakuum gewellt ist, ja. Das heißt, wenn Sie Ihr Handy verwenden, machen Sie eine Delle in das Vakuum rein. Und der Pariser Freund, der sieht die Delle und sagt, hier kommt mein Gespräch, ja. Ja, überlegen Sie sich das, das ist ganz interessant, wie groß die Welt ist, ja, dass sowas da Platz hat. Wenn man noch dazu sagt, dass er nicht einmal in Paris war, der Freund, sondern er war in Marokko. Es ist egal, wo er ist. Er sieht die Dellen im Vakuum, sieht man auch auf dem Mond noch. Ja? Also, das ist das Erste, dass das Materielle überhaupt nur eine Einbildung ist, ein Konstrukt von uns, dass wir besser zurechtkommen. Das Zweite ist, es gibt nichts Getrenntes. Also wenn Sie glauben, Sie sitzen hier und Sie sind von dem anderen getrennt, dann sind sie nur die Wellen auf einem Ozean und die Schaumkrone. Ja, die sieht so aus, dass die Schaumkrone, die haben nichts miteinander zu tun. Ja, aber sie sind nur Wellen auf einem Wasser, sind alle verbunden. Das heißt, es gibt nichts, es gibt keine Teile in dieser Welt. Es gibt nur das eine. Das heißt, wir haben, wenn wir sensibel genug sind, dann fühlen wir bis an Ende des Universums. Und nicht, dass wir einen Postboten schicken müssen und sagen, ich möchte wissen, was da ist. In diesem Augenblick sind sie aufgebreitet über das ganze Universum und überschneiden sich selbstverständlich auch selber. Das heißt eigentlich, sie können sich unterhalten, ohne dass sie überhaupt ein Wort sagen. Auch wenn ich hier jetzt alles dunkel mache und den Schall wegnehme, dann können sie immer noch, wenn sie sensibel genug sind, können sie auch noch sich miteinander verständigen. Ja, ich meine, das klingt schon ein bisschen, was man früher, was man eben sagt, der Geist ist da, dass der uns verbindet und dass wir nur Teilhabende sind. Ja, es ist nicht etwas, was irgendwie energetisch ist. Es ist etwas, was nur Information ist, aber ohne, dass ich es greifen kann. Ich will übrigens sagen noch, mit diesem Beispiel, nicht, wenn man sagt, es gibt also nur die Beziehung, dass wenn Sie einen Computer verwenden, eigentlich auch schon in diese Situation kommen, dass Sie sagen, also ich bin immer noch überrascht, total, nicht, wenn ich also sage, dass hier in so einem Stick alle meine, das sind 60 von meinen Vorträgen drin und jedes mit etwa 70 Bildern, ja, das gibt es doch überhaupt nicht, ja. Und wenn Sie da aufbrechen und dann nachsehen, was drin ist, im Vergrößerungsglas sind, wissen Sie, was Sie da sehen? Eigentlich praktisch gar nichts. Wenn Sie noch mehr Fantasie haben, dann sehen Sie nur Ketten von Nullen und Einsen. Alles, was wir heute auf dem Bildschirm haben, ist nur eine Aneinanderreihung von Nullen und Einsen. Alle unsere Bilder, unsere Musik, alles, was aufgeschrieben ist, kann reduziert werden an eine Aneinanderreihung von Ja und Nein. Ja, nein, 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 ja, ja, nein, ja, 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 nein, ja, ja, nein, nein und so fort. Und wenn ich das aufsummiere, auf einmal ist ein Bild da und ja, 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 nein, nein, auf einmal ist die Matthäus-Passion da und ja, 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 nein und dann habe ich einen Artikel von Einstein, ja. Und ich sehe das nicht, genauso wie auch auf der Schallplatte. Wenn Sie sagen, wo ist denn der Sopran? Der ist an keiner Stelle, auch wenn Sie die Schallplatte ganz groß an. Es ist in der Verformung der Linie. Also hier verständlich in gewisser Weise, dass man, ich will also jetzt, ach, das Dritte will ich noch sagen. Das Dritte ist die offene Zukunft. Die Zukunft ist nicht mehr determiniert, wenn ich alles jetzt weiß und die Naturgesetze auch kenne, dann kann ich die Zukunft prognostizieren, auf dem basiert, dass wir Maschinen bauen. Wir bereiten sie vor und wenn wir sie anschalten, machen sie genau das, was wir uns überlegt haben, weil wir Naturgesetze haben, die das haben. Das gilt nur in der Vergröberung. Wenn ich sage, Wirklichkeit ist Potentialität, dann heißt es ist nur die Möglichkeit, dass es solche Erscheinungsformen hat, aber es ist nicht, dass es eindeutig auf diese Weise ist. Und das bedeutet, interessanterweise, das bedeutet, dass die Schöpfung, die wir haben, in der wir ein Teilhabender sind, dass diese Schöpfung sich in jedem Augenblick verändert, aber auf eine Art und Weise, die nicht prognostizierbar ist, sondern nur Wahrscheinlichkeiten abgibt, ob das eine oder das andere dann mehr oder weniger passiert, aber nicht genau. Das bedeutet, dass auch das, was im Grunde passiert, nicht diese Eindeutigkeit hat, die wir dem Ding zuschreiben, sondern es sieht so aus, als ob die Elemente, das Wirks, das am Anfang ist, eigentlich das Lebendige schon widerspiegelt. Es ist kreativ, es kann etwas machen, was überhaupt nicht vorgeschrieben war aufgrund von Naturgesetzen. Und es ist auch noch so verschmiert. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo ist es denn, das Wirks? Es ist ganz ausgebreitet. Und das ist also, wenn wir sagen, dass die Grundlagen eigentlich von dieser Art und Weise sind. Also das weil wie überspringe ich jetzt alles und jetzt gehe ich nämlich einfach auch weiter. Ja, ich will vielleicht das noch dieses Bild noch mit zeigen. Also das ist das alte Bild, was wir zunächst haben, dass die Welt aus Materie zusammengesetzt ist, wo dann die Materie alle isoliert sind, alles getrennt, aber dann kommt noch dazu Wechselwirkungen, mit denen sie sich dann, also wir sind nicht wirklich isoliert voneinander, wir sehen uns, also das Licht geht hin und her, also sind wir nicht total isoliert, ja, und der Schall verbindet uns und mühsam versuchen wir hier eine Gesellschaft zu machen, indem wir also uns anschreien oder nicht anschreien, uns angucken und so fort und dann versuchen aus dem Getrennten etwas Größeres, einen Organismus zu schaffen. Und dieses Bild muss man ganz anders sehen. Alles hängt zusammen. Es ist mehr die Frage, wie kommt denn die Trennung zustande? Also der Zwischenraum, wenn alles zusammenhängt, warum ist denn hinterher zwischen uns ein Zwischenraum, wo also niemand ist? Ja? Und dann sieht man, das kann ich nicht im Einzelnen ausführen, aber es hat etwas damit zu tun, wenn Sie eine Metallplatte nehmen, auf den Sie Sand streuen und die zur Schwingung kommt. Dann gibt es diese klassischen Klangfiguren. Da sagen Sie, was ist dann los? Jetzt sind auf einmal da Stücke da, die auf einmal getrennt sind. Ja? Das hat mit sich selbst gespielt, aber nimmt eine Form an, sodass es ein. Oder ich nehme hier eine Meeresoberfläche. Das sind nur Überlagerungen von Wellen. Und es gibt dann eine solche Oberfläche des Meeres, dass ich, mein Gott, das ist ja ein komplexes System, dass ich das habe. Und es kommt zustande, indem alles mit allem zusammenspielt. So, jetzt, ich habe noch etwas andere Farbe genommen, weil es mich manchmal erinnert, wenn ich über einen Wald fliege, dann habe ich nämlich gesagt, es sieht so aus, ob da ein Meer ist, aber es war ein Wald. Jetzt kommt aber der wichtige Punkt. Das ist also die Vorgeschichte, die ich sage, das ist letzten Endes da im Hintergrund. Aber wir wollen ja über uns sprechen und die Gesellschaft. Hat das überhaupt eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft? Und hier kommt das nicht Überraschende heraus. Wenn ich diese Wirks nehme und sehr viele von denen miteinander spielen lasse und die Wirf spielen lassen miteinander, dann kriegt man so ein Brei von Wirks, ja? Aber dieser Brei von Wirks hat immer noch Eigenschaften. Und dann kommt genau die Welt heraus, die wir in der klassischen Physik eben beschreiben. Ausgeschmiert, wo die Einzelheiten keine Rolle spielen. Also wie ein Ameisenhaufen von 1 Kilometer Entfernung angeguckt, sieht nur wie ein Kegel aus, der überhaupt nicht komisch ist. Weil ich sehe gar nicht, dass da Ameisen zulaufen und weglaufen, die sind nicht da. Also wenn man ausmittelt, kommt all das heraus, was wir lernen. Also was wir gelernt haben, ist nicht falsch, für unsere Welt ist das ausreichend, haben wir den Eindruck. So, und jetzt kommt die Frage, könnte es nicht sein, der Unterschied zwischen dem Toten und dem Lebendigen, dass das Lebendige eigentlich bedeutet, dass wir jetzt plötzlich feststellen, dass ganz unten es eigentlich lebendig war. dass also die Ausmittlung misslungen ist, wenn es nicht ausgemittelt ist, wenn sie Menschen nicht total durchmischen, dann gibt es, wenn sie den Menschen nicht durchmischen, dann gibt es den Menschen gar nicht mehr. Ein Oberbürgermeister von, Bürgermeister hier von Freiburg, nicht? Auf der Städtetag, der spricht vom Freiburger. Ja, den gibt es doch gar nicht. Aber für die Wirtschaftsleute reicht es aus, dass sie wissen, wie viele Autos kaufen die Freiburger und was essen die und so fort. Und dann funktioniert die Wirtschaft. Aber dann trifft man einen Freiburger und sagt, ja, hat überhaupt keine Ähnlichkeit. Ja? Der fährt dann mit dem Fahrrad auf einmal, ja, und der ist ein Vegetarier und so fort. Ja, nicht? Aber was verhindert sozusagen die Ausmischung? Nun, wir sagen, wenn ich genau hingucke, dann sehe ich das. Nun, ich habe Ihnen jetzt hier ein Experiment mitgebracht. Wie man das, was im Hintergrund da ist, wo man sagt, es ist unmöglich, dass man das je Kenntnis davon hat, weil man immer mit Massen zu tun hat, immer mit vielen Leuten, dass es ganz leicht an die Oberfläche kommt und deshalb der Grund ist, warum es neben dem Toten das Lebendige ist. Im Lebendigen kommt das groß zum Ausdruck, was eigentlich unten drunter ist. Ja? Und das ist, kann ich Ihnen hier an diesem Pendel zeigen. Das ist genau ein Pendel, was den Naturgesetzen, die wir in der Schule lernen, eben gehorcht ist. Wackelt und wackelt, ja, und wird dann immer weniger, weil das ein bisschen Wärme erzeugt. Es verliert Energie, ungeordnete Energie aus der geordneten. Die geordnete Energie, die mit dem Schwung ist, verwandelt sich in ungeordnete, in Wärme hier an dem. Und deshalb wackelt es immer weniger und kommt schließlich ganz nach unten, kommt es zum Stillstand. Ja? Also wie mein Schreibtisch an dem Saustall ist, ja, dann ist er so, dass wenn ich dann nochmal rumwühle, eine Stunde, er wird nicht noch unordentlicher. Und deshalb nennt man ihn den thermodynamischen Grundzustand. Das ist der thermodynamische Grundzustand. Die sagen, endlich ist diese Wackelei weg. Ja? Und jetzt ist es verlässlich, ich gucke es an und es ist immer noch gleich. Das ist also der unordentlichste Zustand, der sagt, es bewegt sich nicht mehr. Ja? Und wir sind dann froh, weil wir uns dann verlassen können. Der Tisch, der hat es auch gemerkt. Also der wackelt überhaupt nie. Der ist im thermodynamischen Zustand, weil er auch noch drei Füße hat, sodass er ja nicht wackelt. Ja. So, jetzt ist aber der Punkt, es ist nicht so, dass ich das jetzt vollkommen verstehe. Wenn ich das jetzt an den obersten Punkt bringe, dann weiß ich es nicht. Ich bin Physikprofessor, ich kann sagen, ich kann es nicht sagen. Andere sagen, doch, es kommt drauf an. Du musst genau wissen, was oben ist. Und das ist richtig. Wenn ich ein bisschen links bin, dann fängt er links runter. Und wenn es ein bisschen mehr rechts, der Schwerpunkt von diesem links oder rechts ist, dann geht es da runter. Ja, es ist richtig. Ich muss es genau machen. Aber angenommen, ich könnte es so genau machen, dass ich exakt in der Mitte bin. Mitte bin, Erdmittelpunkt, Drehpunkt ist eine Linie darauf. Schwerpunkt links oder rechts von dieser Linie ist links und rechts, ja. Dann auf einmal passiert etwas total anderes, ja. Dass dann dieses Pendel alles in der Welt sieht, was an Kräften da sind. Also, dass ich zum Beispiel rechts oder links zunächst stehe, weil ich ziehe das an, ich bin die Sonne, das ist mein Planet, ich ziehe zu mir her, ja, kommt er immer in meinen Schoß. Weil ich hier, und ich sage Ihnen das nicht, dass es Gravitation ist, aber ich kann das prophezeien, aber ich weiß, es ist eigentlich eine Kraft, die das, die Geschichte macht. Ja. So, das heißt, dieser Punkt der Instabilität, Tipping Point nennen es die Engländer, Tipping Point, den kann ich auch positiv ausdrücken. Also nicht Instabilität, das heißt Mangel an Stabilität abschaffen, ja? Nein, Instabilität, es ist der Punkt der höchsten Sensibilität. Das Pendel, das weiß, was in der ganzen Welt los ist und folgt nur dem Gesamtkommando, was im übrigen Welt ist und dem gibt er dann nach. Aber wir wissen das nicht, was das ist und deshalb sagen, wir können es nicht berechnen. Das Pendel ist, das ist, ja, das verselbstständigt sich und ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht voraussagen, was es kommt. Aber es ist nur einmal, dass es oben ist, es kommt nicht mehr hoch. Oben sagt es, ich bin frei, endlich frei. Sagt es, fährt runter und stirbt. Ja? Jetzt ist schon auf dem Todesweg, es kann nicht mehr schreien. So. Nun sagen, das ist noch nicht eine gute Nachahmung vom Lebendigen. Ja? Also einmal zu sagen, jetzt bin ich frei. Ja? Also es ist ein Punkt unter unendlich vielen. Ja? Aber jetzt Das ist nicht ein einfaches Pendel, sondern wenn ich jetzt hier die Nägel rausziehe, also die Arretierung rausnehme, dann ist es so, und ich das Pendel jetzt in Gang setze, dann hat es eine Bewegung, das nennt man ein Chaospendel, weil kein Computer kann ausrechnen, wie das ist, ja? Weil immer wieder ein von diesen Pendeln oben ankommt und mit der ganzen Welt einen Dialog hat und das, wir haben da keine Zuschauer. Unser Chaospendel, absolutes Chaos, ja? Aber es liegt daran, dass ich einfach nicht die ganze Welt ausmessen kann, sonst würde ich nicht Chaos sagen. Es ist dieser Punkt, es ist diese Eigenschaft, dass in dieser Situation jetzt nicht die ganze Welt abgetastet wird, sondern die sehen jetzt, wie die Welt da unten aussieht. Ich brauche gar keine große Vergrößerung, Verstärkung, sondern ich habe einen Punkt der höchsten Sensibilisierung in diesem Fall. Und das ist genau der Punkt, wenn Sie oben sind, ja. Und das müssen Sie wissen. Wenn Sie persönlich in eine Situation kommen, wo Sie sagen, Sie sind total verzweifelt, ich weiß nichts mehr. Es ist genau der Punkt, wo Sie enorm kreativ werden können. Weil ein anderer Gedanke, wenn Sie wissen, was Sie wollen, zerstört Ihnen die Nähe, ja, zu dem, was Sie eigentlich können, dass Sie etwas ganz Neues machen können. Und das ist der Grund, warum wir nicht so kreativ sind. Wir haben Angst, an den Punkt zu kommen, ich weiß nicht, ja. Aber deshalb müssen Sie wissen, wenn Sie fordern, der Mensch, der möchte eine Sicherheit haben, Garantie haben, dann legen Sie sich gleich ins Grab, dann haben Sie sie. Ja. Aber wenn Sie wirklich lebendig bleiben wollen, dann heißt es, geht aus der Lebendigkeit, geht raus. Dann erlebt ihr etwas, wo ihr sagt, mein Gott, was anderes. Und ich meine, es braucht jetzt Minuten, bis es stirbt, ja. Wenn es keine Reibung wäre, dann würde es überhaupt nie sterben. Aber es passiert immer wieder, weil ich hier Reibung habe, dass, wie wir auch wissen, wenn wir älter werden, also wir werden immer mehr wie eine Maschine, dass wir die Bewegung machen, die wir die ganze Zeit immer gemacht haben. So, es ist immer noch nicht ein gutes Abbild. Jetzt bin ich gleich fertig mit dem, um zu wissen, dass ich den an... Das ist immer noch nicht ein gutes Beispiel, wenn ich sage, wir sind so ein Chaospendel, ja. Nur, dass ich nicht nur zwei Nadeln rausgezogen haben, so 1000 Nadeln. Je mehr Nadeln rausgezogen, umso größer wird der Gestaltungsraum. Noch verrückter, ja? Ja? Aber es stirbt mir zu schnell, ja? Was können wir machen? Es ist ganz leicht. Sie brauchen mehr als ein von diesen Pendeln, mehr als ein Pendel. Ich habe nur eins mitgebracht, aber ich bin selber zwei. Haben Sie mal überlegt, warum wir eigentlich auf zwei Beinen laufen, nicht auf drei? Drei Beine, die wären ganz stabil. Da sage ich, ja, also da bist du sicher. Ja, aber langweilig. Da wackelt gar nichts mehr. Da merkt man gar nicht, dass ich lebendig bin, weil alles stabil ist, ja? Gut, dann habe ich zwei Beine. Ha, jetzt schon ein bisschen wackelig, ja? Vorne, hinten. Also ein bisschen Lebensgefühl kommt rein, ja? Aber es wird noch wackeliger, wenn ich auf einem Bein stehe. Dann bin ich genau wie das Pendel oben, ja? Ja? Und dann passiert genau, ich falle hin und dann bin tot, ja? So, jetzt sagen die, können wir nicht kooperieren miteinander? Dass wenn ich falle, dann geht das andere Bein nach vorne und wenn das fällt, geht das erste Bein nach vorne. Und dann laufen wir, dann gehen wir. Ha, ich stabilisiere die Instabilität. Dynamische Stabilisierung von etwas Instabilen. Und ich kann auf einmal gehen. Das heißt, jetzt ist die Welt für mich groß geworden. Das Einzelbein, ich konnte nur an dem Punkt stehen und hinfallen. Jetzt laufe ich Kilometer durch die Welt und ich falle nicht. Zwei, die genau das Gegenteil machen. Ja? Also der Gegner ist sozusagen genau denjenigen, den man braucht, dass man aus seinem Gefängnis ausbricht. Dass man sagt, wenn ich rausgehe, ich komme die Unsicherheit, du fängst mich auf. Und wenn du fällst, dann fange ich dich aus. Kooperative Logistik, ja, der beiden Beine, das ist das Grundprinzip des Lebendigen. Ja? Nicht? Differenzierung und kooperative Integration führt zu dem, dass wir 80 Jahre und älter werden. Wahnsinnig, wenn Sie sich vorstellen, wie viele Instabilitäten wir uns haben und wie viel Freude wir haben, wenn wir so viele Instabilität haben, wie viel Unberechenbares da ist, ja? Da lache ich ja nur und das Lachen ist der Ausdruck, dass keiner es prophezeien konnte, ja? Das ist das Bild. So, Jetzt springe ich. Und gehe einfach jetzt in diese Situation. Ja, ach, ein wichtiger Punkt, den habe ich vergessen. Und das ist das Folgende. Ich habe gesagt, wenn ich gehe, dann falle ich, falle. Ist nicht richtig. Bei jedem Fall, wenn das Bein nach vorne ist, muss es erst gestreckt werden und dann fällt es. An dieser Stelle brauchen wir Energie. Die Energie hat nichts mit dieser Vernetzung zu tun, im Hintergrund. Das, was ich also jetzt als Geist bezeichnet habe, du könntest auch, ich nehme lieber eigentlich die Liebe dazu, der Geist ist mir zu kopfig, ja. Ich kann es viel mehr spüren, ja, dass da etwas da ist, wie zum Beispiel in dem runden Kreis, wo ich nur Verben drin habe, wo da also nicht Erfahrung steht, sondern Erleben, Lieben, Öffnen, Wahrnehmen. Das sind alles Dinge, die ich nicht begreifen kann, die genau den Charakter haben. Es ist nur das Dazwischen, was eigentlich wichtig ist, ja, das eigentlich das Leben eben ausmacht. Ja? Dass das gar nichts mit Energie zu tun hat. Die Energie ist nur dazu da, mich immer in diese unmögliche Situation zu bringen, die ganz nach oben geht. Ja? Und deshalb würde ich nicht sagen, das andere ist fein energetisch oder so. Es hat mit Energie nichts zu tun. Es hat auch nicht mit Bewusstsein zu tun. Es ist was total anderes als das Bewusstsein. Das muss irgendwie, muss man das anders bezeichnen. Ja? Kann ich auch noch etwas dazu sagen, weil viele haben große Schwierigkeiten, wenn ich sage, es gibt gewisse Fragen, die ich nicht beantworten kann, wie wenn ich etwas erlebt habe, die aber nicht damit zusammenhängen, dass mir einfach eine Einsicht fehlt und dass, wenn ich mich dahinter klemme, dass ich es auch eines Tages begreifen kann. Nein, es gibt Dinge, die einfach keine Antwort zulassen, weil sie sinnlos ist. Ja? Wie etwa die Frage, welche Farbe hat ein Kreis? Rot, grün, blau? Nee. Farblos? Nein. Farbe macht für den Kreis keinen Sinn. Ah, das gibt's doch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann nimmt er seinen Kugelschreiber raus, nicht? Und malt einen Kreis aufs Papier und sagt, der Kreis ist blau. Ja, der gemalte Kreis ist blau. Aber das kommt von seinem blauen Kugelschreiber. Und er hat eine Dicke. Ja, das kommt von der kleinen Kugel hier vor. Ist nicht spitz genug. Das heißt, das hast du, indem du das Instrument gemacht hast, hast du aus dem Kreis etwas gemacht, was du erklären kannst. Ja, aber wie soll ich es mir dann vorstellen? Ja, weiß ich auch nicht. Aber eine Möglichkeit, mal einen Kreis, mach die Augen zu, Farbe wegdenken, Dicke wegdenken. Was bleibt übrig? Nix. Ja, nur für dich, weil du immer noch an das denkst, was da war und nicht, was es in dir angerichtet hat. Du fühlst den Kreis immer noch, obwohl die Farbe weg ist und die Dicke. Das heißt, das Gefühl, das lässt uns später im Stich als die äußeren Vorstellungen. Also das sind alles nur so Gleichnisse, die Ihnen auch ein bisschen zeigen sollen, dass letzten Endes dann, was wir in unserer Welt eben, die Schwierigkeiten, die wir haben, diese verschiedenen Kulturen oder diese verschiedenen Religionen, das hat alles mit einer Auseinandersetzung zu tun, ob Gott rot oder blau ist. Ja? Es ist weder noch, sondern man muss in eine ganz andere Sprache herein, wo diese Frage einfach sinnlos ist, die für uns nicht sinnlos ist, wenn wir in der Welt sind, in der wir eben überleben müssen. Für die Überlebenswelt ist das nicht wirklich wichtig. Nun, ich will jetzt hier gleich einen Sprung machen, der aber eigentlich dann, also das Wesentliche ist, was auch, auch mit diesem Hauptthema auch zu tun hat. Wir stellen auf einmal fest, dass das Lebendige eigentlich viel besser wiedergibt, was im Prinzip passiert. Und die Vergröberung hinterher, das Unbelebte, sozusagen nur eine verstümmelte Form ist, wo es nicht so sehr auf die Genauigkeit eben ankommt. Dass hier zwei kreative Prozesse zusammenspielen. Das eine ist, man hat hier den Begriff eingeführt von Holon. Holon ist etwas, was aussieht, als wäre es abtrennbar, etwas Ganzes. Also wir sind alle Holons. Aber wir sind nicht das Ganze, weil wir, jetzt sind die Welt auch noch da. Ich bin nur ein Teil Ganzes. Aber ich kann es so tun, wir sind alle Hollands, ja. Und wir können uns eigentlich ganz einfach unterscheiden. Dass diese verschiedenen Erscheinungsformen, dass da eine Tendenz ist, dass die alle verschieden sind. Es gibt keine zwei Hollands, die gleich miteinander sind. Differenzierung. Und wir wissen, dass das in der Natur eine große Rolle spielt. Wir haben 1 Milliarde verschiedene Arten da draußen, Spezies von da, 1 Milliarde. Und haben sie sich nicht mal die Frage gestellt, wie machen die das alle? Die sind genau gleich alt wie wir. Alle sind 3,5 Milliarden Jahre alt. Und die sind da draußen noch, ja? Und die machen nie eine Vollversammlung über Verkehrswege oder irgend sowas. Nein, das regelt sich irgendwie ganz von allein in diesem Fall. Ja? Was für ein Zusammenspiel haben die, dass die nicht alle zusammensitzen und eine Regierung haben, Weltregierung, die über alle Pflanzen und Tiere und Menschen wacht, die dann sagt, das ist richtig und das ist falsch. Es kommt einfach heraus, wenn wir über Nachhaltigkeit und so fort sprechen, ist das für jede Pflanze und jedes Tier und für uns alle was etwas anderes, aber auch nicht total verschieden. Die müssen gewisse Gesetzmäßigkeiten einhalten. Dass wer das Spielfeld auf der Erde zerstört, der muss rausfliegen aus der Evolution. Aber wie er sich optimal einpasst, das kann er machen. Und wenn er Reibung mit jemand anders hat, mit einem anderen Spiel, dann muss er irgendwie sehen, dass er das mit dem Einzelnen ausmacht. Und nicht erst die ganze Welt zusammenzurufen, jetzt Gesetze zu erfassen, wie man Grenzschwierigkeiten beseitigt, sondern das macht man eben vor Ort. Das heißt, man hat die Vielfalt. Das ist das erste Kreative, was da ist. Vielfalt ist da. Aber jetzt kommt hinzu, und das ist das Interessante, es kommt dazu, dass diese Vielfalt nicht einfach in dieser Getrenntheit bleibt, sondern dass die nun anfängt, doch zu sehen, wir sind ja alle miteinander verbunden, ja? Wir gehen jetzt doch zu Gruppen zusammen, die ein neues Holon bilden. Das heißt, wir haben Menschen einer Familie und die gehen zusammen und wir haben eine Familie und die hat Ähnlichkeit miteinander. Das heißt, auf einer höheren Ebene schaffen die sich eine Möglichkeit, dass sie relativ stabil sind. Ja? Und dann wird ein größeres Holon eben erzeugt. Wie in einem Gedicht, wo man mit Buchstaben anfängt, das gruppiert sich, dann gibt es Worte und dann haben die Worte eigentlich in der Sprache dann die Funktion, dass ich die geeignet anordne in Sätze, die dann einen Sinn geben und die Sätze anordnen Strophen, die wieder einen Sinn geben. Und am Schluss habe ich ein Gedicht, wo ich das ganze Gedicht lesen muss, um den Sinn zu geben. Das heißt, wir haben diese Gliederung, dass immer wieder ungefähr sagen, wir sind alle Holons, es ist nicht schlecht, wenn wir sagen, wir sind eigentlich, haben ein nichts miteinander zu tun, wir sind getrennt. Aber wir stellen fest, dass zum Beispiel das Gefühl, dass ich verantwortlich bin, kommt in den Menschen hoch. Ja? Und die Behauptung ist, dass es ein Ergebnis ist unserer Zivilisation, indem wir Religionen einfügen, die sagen, du sollst also dich auch um den anderen kümmern und so fort. Nein, hier stellt man fest, das ist überhaupt das Urprinzip des Lebendigens. Ohne dieses ordnende Zusammengehen gibt es keine höhere Entwicklung bis zum Menschen hin. Das heißt, wenn wir ein primitiven Darwinismus vor Augen haben. Augenblick, habe ich das? Ja, das ist der primitive Darwinismus. Da haben wir eine konkurrierende Vielfalt. Ja? Dann geht es los. Jetzt, wer ist der Stärkere? Und dann gehen die aufeinander los, bis also nur einer übrig bleibt. Und dann sagen, warum sind die anderen so schlecht gewesen? Das ist so wie bei der Olympiade. Dass man nur der Sieger ist, den lässt man überleben und alle, die also eine Zehntelsekunde weniger schnell gelaufen sind, die bringt man einfach um und sagt, also du hast dich nicht bewährt. Aber der am schnellsten gegangen ist, ob der Nachkommen hat, die auch genauso schnell laufen, ist gar nicht gesagt. Man will das doch für die Zukunft vorbereiten. Nein, Darwinismus ist auch in dem Sinne, wie Darwin es aufgefasst hat, Survival of the Fittest. Das heißt in diesem Sinne, Fittest ist derjenige, der sich am besten sozusagen kooperierend in eine Gruppierung einfinden kann. Das ist das, was wir in der Medizin den Heilungsprozess nennen. Das eine, die Vervielfältigung, ist immer wieder, es tritt etwas auf, das stört, und anstatt zu sagen, weg damit, dann sagen, eine Krankheit, wie wir es bei Kindern sagen, ja, lass ich zu, damit der Körper ein besseres Immunsystem bekommt. Das ist der Grund, warum das Lebendige sich entwickelt. Die Kooperation ist überhaupt das A und O, warum man in 3,5 Milliarden Jahren überhaupt einen Menschen hinbekommen hat, in diesem Fall. So. Das hat aber eine große Konsequenz. Das bedeutet, wenn Sie unser Biosystem ansehen, dann sehen Sie, es ist kein grundlegender Unterschied über allem, was da ist. Aber das Lebendige hat etwas mit Instabilität zu tun, dass wir also hier jetzt so ein Kartenhaus machen und es immer höher und höher wachsen lassen. Und für jede Karte, die schief steht, brauche ich eine, die auf die andere Seite schief steht. Und die müssen jetzt die Balance eben halten. Das ist aber mehr so, dass durch Reibung das passiert. Das Sonnenlicht, das herunterkommt, das macht dauernd diese Balance, die dynamische Balancierung, dass wir immer in dem Zustand der Sensibilität bleiben. Dazu brauchen wir die Sonnenenergie. Aber nicht die Sonnenenergie selber, sondern die Sonnenexergie. Es ist nur die arbeitsfähigen Teil der Sonnenenergie. Den nicht arbeitsfähigen Teil, der wird nämlich in den Weltenraum wieder zurückgestrahlt, sonst würde die Erde ja ins Sieden kommen, ja. Aber Sie sehen, der wichtige Punkt ist die Instabilitätspunkte. Das ist auch, was Sie immer wieder hören, dass ein Schmetterlingsflügelschlag einen Taifun auslöst. Und alle sagen das, aber ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, man kann es auch nicht verstehen, wenn man nicht das Wichtigste sagt. Es verlangt eine Wettersituation, die auf der Kippe steht, von einer Dampfrotation in eine Wasserrotation sich zu verwandeln. Der Dampf hat sich nämlich über der Sahara gebildet, wurde langsam abgekühlt, wenn es über den Atlantik geht, und kommt dann an in der Nähe von Amerika. Auf einmal kommt er in die 100 Grad und dann ist ein Schmetterling da und macht aus einem Dampfbläschen macht er einen Tropfen und dann gibt es Wasser und wupp, alles wird zu Wasser in einem Augenblick. Nämlich so eine Instabilität reißt die anderen mit, weil man hier dann auf einmal auch diese Vermehrung hier hat. Also jetzt habe ich sehr, sehr lang über diese Dinge gesprochen, aber ich müsste jetzt also wirklich dann in diese praktischen Sachen mit hereinkommen und das will ich abkürzen. Aber ich kann nachher in der Diskussion also einige von diesen ganz wichtigen Fragen auch diskutieren, warum ich so gegen die Kernenergie bin, kommt für mich nicht in Frage. Aber ich kann Ihnen ganz klar machen, dass das Einzige, was die Erde von außerhalb der Erde bekommt, oder wir können sagen, was unsere Erde ist ja nur diese dünne Schicht, auf der wir sind, 10 Kilometer runter und 10 Kilometer hoch, das ist ja die Erde, was da innen drin ist, ist für uns unzugänglich. Ja? Wir müssen mit praktisch dem auskommen die ganze Zeit und wir kriegen nichts dazu. Die Materie verändert sich nicht, sondern die verwandelt sich nur in verschiedene Formen. Die Energie, die bekommt jeden Tag einen Zusatz. Die Sonne gibt uns Exergie, müsste ich sagen, also arbeitsfähige Energie, die gibt uns jeden Tag. Das ist das Einzige, was uns sozusagen füttert. Ja? Und die fossilen Brennstoffe sind über Millionen von Jahrhundert angesammelte Sonnenenergie. Und in einem Jahrhundert nehmen wir die Energie, also die arbeitsfähige Energie, die ist arbeitsfähig, weil sie chemisch gebunden ist, ja, die nehmen wir weg. Das kann nicht gehen, sehr lange. Das heißt, es ist selbstverständlich richtig, in einer Mafia-Gesellschaft zu leben, wenn man nicht zu sehr am Rande ist, ja. Das ist viel einfacher, wenn das Geld ausgeht, dann wird der nächste Tresor geknappt. Ich muss dann nur ein Schweißgerät muss ich finanzieren, aber da kommt immer viel mehr raus. Wir müssen eigentlich mit dem umgehen. Das heißt, es gibt etwas, Materie ändert sich nicht. Und deshalb bedeutet es, wenn wir Mineralien verwenden und so fort, Kupfer ist zum Beispiel nicht mehr viel da, auch das Eisen wird mal ausgehen, obwohl die Vulkane uns ein bisschen helfen von innen. Habt ihr wieder kein Eisen mehr, also ein Vulkan muss wieder ein bisschen nach oben gehen und ihr braucht die ja für eure roten Blutkörperchen. Ja, also Da wollen wir mal sehen, an welchem Vulkan wir kitzeln, dass ihr da wieder zum Leben kommt. Ja? Aber wir beachten das nicht, weil in der Vergangenheit das, was der Mensch verändert hat, so klein war im Vergleich zu dem, was die Natur sozusagen umgesetzt hat. Ja? Dass wir sagen, macht nichts aus. Wir tun immer noch, als ob wir Babys wären. Selbstverständlich kommt dann die Mutter und gibt mir was zu trinken und selbstverständlich, was ich da reinscheiße, das wirft sie irgendwie weg. Da brauche ich mich nicht kümmern. Und jetzt müssen wir alles selber machen. Und jetzt sagen wir ja, das haben wir doch nie gelernt. Ja? So, das ist jetzt der Punkt. Das hat aber nun die folgende Folge. Hermann Daly hat gesagt, wir kommen jetzt, dass die Energieentwicklung, die wir haben, dass die jetzt sozusagen in die Größenordnung kommt von der Energie, die also an der Oberfläche des Planeten gehandelt wird, das ist die Sonnenenergie. Und wenn Sie dessen anschauen, dann sagen Sie, ich verstehe es nicht ganz, weil ich feststelle, dass nur die Energie, die wir im Augenblick umsetzen, mit der wir Schwierigkeit bekommen, ist nur ein Viertausendstel der Sonnenenergie, die einstrahlt. Warum macht das was aus? Da haben wir etwas Wichtiges vergessen. Es ist nicht die Sonnenenergie, die eingestrahlt wird, sondern was wichtig ist, die Sonnenenergie, die das biologische System stabilisiert. Das ist nämlich, auf die wir achten müssen. Und die ist nur ein Bruchteil von dem. Ja? Und wir sind jetzt in unserem Energieumsatz in Konkurrenz zu dieser Balance. Und man stellt fest, wenn wir 20% von dieser Balance stören, dann kracht das ganze Biosystem zusammen. Ja? Und deshalb müssen wir zurückhalten. Wenn wir also von Energiebedarf sprechen, ist es nicht nur eine Frage, gehen uns die Ressourcen aus, sondern wie viel Energie dürfen wir eigentlich maximal umsetzen? Bin auch gleich fertig. Aber das sind so ein paar wichtige Dinge. Warum diese ganzen Vorgeschichten wichtig sind? Es ist wichtig zu sagen, ich kann ausrechnen, wie viel Energien wir umsetzen dürfen, also ich kann das sagen, die Sonne, die stiftet uns 45 Terawatt an Energie für diese Balance. Kein Mensch weiß, was ein Terawatt ist. Auch wenn ich sage, das sind Milliarden Kilowattstunden pro Stunde, dann wissen Sie auch nicht mehr. Ja? Aber wenn ich Ihnen sage, wenn ich das umrechne in Menschen, Stärken, PS, ich könnte es auch in PS ausdrücken, aber wir haben zu wenig Ahnung von Pferden, nicht? Aber ungefähr eine Menschenstärke ist eine Viertel Pferdestärke, ja, so ungefähr, nicht? Dann rechne ich aus. Die Sonne, die schickt uns 450 Milliarden Energiesklaven, um die Balance des Biosystems zu machen. Und wir benutzen 130 Milliarden Energiesklaven für uns, ohne dass wir auf die Umwelt achten. Das kann man sich vorstellen, ja? Dass 450 versuchen, das Biosystem in der Balance zu halten, und dann lässt man eine Horde von 130 Milliarden Energiesklaven heraus, die keine Ahnung haben, was sich da abspielt in der Natur. Dass das ein Geflecht ist von Balancen, ja? Ja? Und eigentlich bei 100 Energiesklaven geht die Sache schon schief, ja? Das ist unser Problem. Ja, wo sind denn die 130 Milliarden Energiesklaven? Ein Amerikaner hat im Schnitt 110 Energiesklaven pro Person, ja? Wir in Europa 60 Energiesklaven, eine vierköpfigen Haushalt. Stellen Sie sich mal vor, ja? Die haben 240 Energiesklaven, die können Sie gar nicht stellen im Haus, ja? Es sind nicht die Zahl der Leute, die eine Rolle spielen, sondern wir brauchen eine Geburtenkontrolle der Energiesklaven. Weil das sind ja viel größere Zahlen. 130 Milliarden gegenüber 6,5 Milliarden Menschen. Wir brauchen Lebensstile, die sozusagen hier einen Deckel drauf bekommen. Wir dürfen nicht mehr Energie verbrauchen, selbst wenn wir die Fusion erfinden und eine andere Energiequelle. Nein, 100 Milliarden Energiesklaven ist die Grenze. Kinderleicht, das einfach durch Sonne eben abzudecken. Gut. Und dann sagen wir haben ja eigentlich gar keine Schwierigkeiten, warum tun wir es nicht? Weil man mit dezentralisierter Energie kann man niemanden von diesen großen, reichen Leuten also dazu gewinnen. Also jeder, der mal mit in Energiekommission drin war, in dem Augenblick, wo man sagt, kannst du das nicht lokal machen? Nö, geht überhaupt nicht. Ja, Photovoltaik überhaupt nicht, ist zu teuer, Windmühlen zu teuer, alles und so teuer. Aber der eigentliche Grund ist, wir wollen große Anlagen haben, weil da kommt mehr Geld herein. So wie auch jemand, der also Öl fördert, wird steinreich. Ja, was hat er denn geleistet? Außer, dass jemand gesagt hat, da unten ist was drin und sagt, der sagt, da ist was drin, der sagt, jetzt ist meins. Ja? Mein Gott, das ist doch nicht nur für die Menschen da und wir bringen das Zeug ab. Nicht? Also die Balance von Reich und Arm, die hat ganz damit zu tun mit der zentralisierten Energieausbeute, die wir haben. Zuerst die Menschen, indem man dann große Ackerflächen hatte, Feudalismus, oder dann große Felder von Gas und Öl, und dann ist man noch reicher als die anderen. Ja? Jetzt heißt es, man hat nur die Sonnenenergie. Jetzt müssen wir uns, deshalb bin ich auch gegen die Kernenergie, setzen wir uns dran und nehmen von der Sonnenenergie so viel, dass wir genau das haben, was wir brauchen dürfen. Ja? Dann brauchen wir nichts, was sehr groß ist. Ja? Was machen die Leute wieder? Ja, wir machen das auch. Jetzt wollen sie in der Sahara, wollen sie ein großes Sonnenkraftwerk bauen. Ja? Das ist einfach rum in der Sahara. Für die Afrikaner ist es gut, bin ich einverstanden. Aber dass wir das dahin bauen, damit wir Strom bekommen, ist doch ein Blödsinn. Warum fangen wir die Sonne nicht aus? Die Sonne ist doch auch bei uns. Ja, da ist doch nicht genügend Sonne. Sahara ist doch mehr Sonne. Ja, weißt du, wie viel mehr? Zweimal mehr als bei uns. Zweimal mehr. Wir haben nur die Hälfte der Sonne als die Sahara. Und wenn ich das zweimal das habe und jetzt transportiere ich, verliere ich das, die eine Hälfte verliere auf dem Weg und dann mache ich es doch gleich hier. Das sagt aber kein Mensch. Die sagen, ja, das wollen wir haben. Ja? Deshalb, ich höre euch auch, die Sonnenenergie ist die große Chance, dass wir jetzt sehen, das Einzige, was wir wirklich zum Leben brauchen, ist Sonnenenergie, Sonnenexergie. Ganz wenig, wir brauchen nicht sehr viel. Zum Vegetieren brauchen wir nur einen halben Energiesklaven. Das sind die 1100 Kilokalorien, die wir brauchen, nur einen halben Energiesklaven. Wenn wir jetzt sagen, im Augenblick darf jeder nur 15 haben, ja? Also im Augenblick, die Chinesen haben nur 10 im Augenblick, die Inder haben 6, die Bangladeschi haben 1 und die Afrikaner haben einen halben, ja? Nicht? Also das sind die Unterschiede, ja? So, wenn man sagt, also jeder darf eigentlich 15 haben und dann sagen arme Leute, ja? Und ich sage, also zum Vegetieren reicht ein halber aus. Und dann, also wenn du wahnsinnig dich anstrengst und was machst, brauchst du nochmal einen halben, dann hast du eins. Ja, gut, aber ich will auch eine Waschmaschine und ich will ein Fahrrad haben, der auch dann das gut hält. Also 15 stehen doch zu. Ist doch überhaupt kein Problem. Wir müssen deshalb Lebensstile entwickeln, die praktisch in diesen Rahmen passen. Und dann werden Sie feststellen, dass Sie, wenn Sie diesen Lebensstil nehmen, dass sie dann auch in die Situation kommen, dort wieder anzuklocken, wo sie diese Verbindung mit dem Hintergrundfeld haben. Weil die meisten sagen, ich verstehe gar nicht diese Traumtänzerei da und so fort, Liebe und Geist und so fort. Ja? Und dann sagen sie, ja, aber wie erfährst du das? Du erfährst es in dem Augenblick, in dem du dich in eine Situation hineinwagst, wo wir sagen, ich habe Angst. Aber dass du sagst, ich habe keine Angst, ich weiß, so wie ich meinen Enkeln das Fahrradfahren beibringe, ich halte hinten und renne da durch die Gegend, lass dann los und dann fährt er 10 Meter weiter und dann fällt er hin, blutiges Knie, heult und so fort und sagt, aber Opa, nochmals. Ja, das ist so, wie wir leben, ja, dass es so zunächst gar nicht so klappt, aber ich habe ein neues Erlebnis, das so einmalig ist, dass ich sage, das möchte ich nochmal machen, bis ich es besser kann. Dann sehen Sie die Jugend aus, was die dafür für Dinge machen, wenn sie dann mit ihren Boards da auf dem Ozean sind und springen und so fort, ist ja alles ziemlich verrückt. Aber es ist das Gefühl, wenn ich geschickt bin, dann kann ich auch solche Situationen durchstehen. Weil in dem Augenblick kommt es auf eine hohe Empfindsamkeit eben an. Das heißt, wir geben den Menschen mehr Zeit, auch in diese Situation reinzukommen. Und das bedeutet mehr für Kunst und all das, zu verwenden, wo die wirklich die Kreativität auch zum Ausdruck kommt, die uns auch ein Vorbild geben, wie wir sie hinterher dann einfach durchfügen. Und ich will Ihnen noch zwei Sachen, warum ich optimistisch bin, auch für die Probleme, die uns gegenüberstehen. Dass Sie sagen, ich verzweifle daran, wenn ich frage, was ich hier eigentlich in unserer westlichen Welt mache. Ja, dann sage ich, dann habe ich rationales Denken und dann kann ich nur sagen, ich sehe die Katastrophe am Ende und welche Katastrophe passiert, das kann ich nicht voraussagen, aber es wird nicht gut sein. Aber der Grund, das vielleicht abzubiegen, liegt daran, dass wir nicht alle Menschen überzeugen müssen, dass sie auf dem falschen Weg sind, sondern dass wir nicht nur Zweckwissen entwickelt haben wollen, sondern wir wollen ein Orientierungswissen haben, damit wir uns orientieren. Und das kann ich nur, indem ich auf das Bild als Ganzes schaue. Ja? Das muss ich einfach haben. Nicht, dass ich dann eigentlich alle sagen, du hast ja recht, aber die Realität sieht doch anders aus. Ich sage ja, aber die Realität ist ja genau das Falsche. Wir müssen die Realität wieder so mit Lebendigkeit füllen, dass sie wirklich in diesem Fall auch eben das zum Ausdruck bringen, dass wir in einer Welt sind, wo es gilt, dass das Lebende also lebendiger werden muss. Und da werden auch die Jungen dabei sein, dass sie auch damit arbeiten. Und ich brauche den anderen nicht zu überzeugen, ich brauche ihn nur zu erinnern, was er eigentlich auch 3,5 Milliarden Jahre schon gewusst hat. Ja? Weil wir tragen ganz im Hintergrund selbstverständlich auch das mit herum. Das Zweite, und das ist jetzt mein Letztes, das ist eine tibetische Weisheit, die sagt, ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Unsere ganze Geschichtsschreibung ist die Geschichte der fallenden Bäume. Zerstörung, Machtzunahme. Und wir fragen uns, warum ist überhaupt noch jemand auf dieser Erde, wenn das alles stattgefunden hat, die ganze Geschichte, ja fürchterlich, was für ein Massaker von A bis Z. Nein, es sind nicht die fallenden Bäume, die verantwortlich sind, dass wir hier sind, nicht die Könige und Kaiser und Feldherren, die Schlachten gewonnen haben. Es ist der wachsende Wald. Er wächst so langsam, dass niemand merkt, dass er überhaupt wächst. Es ist der wachsende Wald. Und wer ist der wachsende Wald in der Vergangenheit? Es sind die Frauen.